Ja, guten Morgen von meiner Seite aus und auch good morning to our English-speaking visitors. If you need headphones for the translation of the sermon, you can go back there to Tom and get them. And if you have any problems with using them, you can also go to Tom. He will help you, and he speaks English pretty good. Ja, ich habe den Englischsprechenden gesagt, dass sie sich gern Kopfhörer holen können, um die Übersetzung zu kriegen, für alle, die kein Englisch verstehen. Ja, es geht heute um Lukas 12, die Verse 13 bis 34. Und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass ich fast auf den Tag genau vor einem Jahr über den Text schon mal gepredigt habe, zumindest über einen Teil von diesem Text. Und zwar das mit dem reichen Kornbauern, die Verse 16 bis 21. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, das war letztes Jahr zur Erntedank. Ein Schlagwort war, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein von der DDR. Und dass der Kornbauer ganz ähnlich gelebt hat eigentlich, auch ohne Gott und Gott vergessen hat in seinem Handeln. Aber genau deswegen möchte ich heute nicht weiter auf diese Verse eingehen, sondern eher auf die anderen Verse. Und ihr werdet merken, das Wort Gottes ist heute ziemlich herausfordernd, ich denke, für jeden von uns. Ich lese mal die Verse aus Lukas 12, Verse 13 bis 34. Und davor noch etwas. Eigentlich hätte der Helmut Gareis heute die Predigt, aber Thomas hat vorher schon gesagt, er ist krank, er hat irgendwie massive Probleme mit der Stimme. Und ihr hört, meine Stimme ist auch nicht hundertprozentig fit, aber seiner Stimme geht es noch schlechter. Könnt auch gerne für ihn beten. Und deswegen habe ich jetzt die Predigt für ihn übernommen. Lukas 12, 13 bis 34. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich selbst Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben auch keine Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der wie sehr sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allem trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich möchte noch einmal kurz beten, bitte bleib dazu sitzen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort lesen können und danke, dass du uns darin einfach Weisung gibst für unser Leben. Bitte hilf uns, sie richtig zu verstehen. Hilf uns auch, sie anzuwenden, nicht nur beim Verstehen zu bleiben, sondern wirklich auch sie zu tun, deine Lehre. Und ja, hilf mir, dass ich es richtig weitergebe, was du zu sagen hast. Lass mich gutes Sprachrohr für dich sein. Amen. Ich habe die Predigt genannt, um was dreht sich dein Leben? Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt Habgier oder Auftrag. Der zweite Sorgen oder Vertrauen. Und der dritte heißt Gottes Reich zuerst. Also der erste, Habgier oder Auftrag. Und da schauen wir uns besonders die Verse 13 bis 21 an. Da kommt ein Mann zu Jesus und er möchte, dass Jesus einen Erbstreit schlichtet. Aber Jesus lehnt es ganz vehement ab. Er sagt, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und vielleicht war es sogar so, dass dieser Mann im Recht war. Dass er wirklich betrogen wurde von seinem Bruder, dass er nicht das Erbe bekommen hat, das ihm zustand. Aber Jesus hält sich mit dieser weltlichen Angelegenheit überhaupt nicht auf. Und aus der Perspektive von Jesus, da ist der Streit um so ein, ich sage es mal ganz provokant, um so ein popeliges Erbe sowieso nichtig. Ungefähr so nichtig, wie wenn sich meine zwei Jungs um einen Kieselstein streiten. Einfach ein x-beliebiger Kieselstein, da können sich drüber lang genug streiten. Und für Jesus, den Schöpfer und Erhalter des Universums, dem alles gehört, der die ganze Welt erschaffen hat, das ganze Universum, diese ganzen unendlichen Weiten, wo wir gar keine Vorstellung davon haben, für ihn war das wirklich im Prinzip lächerlich, sich um sowas zu kümmern, um ein paar tausend Euro, die da hin und her geschoben werden sollten. Jesus hatte einen wichtigeren Auftrag, als sich um das zu kümmern. Und er hat den Auftrag, den wir in Lukas 19, Vers 10 nachlesen können. Da heißt es, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in meiner Kindheit, da ist über unser Dorf öfter mal so ein Hubschrauber drüber geflogen, ein Bundeswehrhubschrauber, olivgrüner Anstrich. Und eine Seitentür von diesem Hubschrauber, die war nicht olivgrün, sondern die war knallorange. Und auf dieser Tür, da standen drei Buchstaben drauf. S-A-R. Und dieses S-A-R ist eine Abkürzung für Search and Rescue, also für Suche und Rettung. Und diese S-A-R-Hubschrauber der Bundeswehr sind eigentlich dafür da, um notgelandete Flugzeuge zu suchen und der Besatzung zu helfen oder abgestürzte Flugzeuge zu suchen und Überlebende zu retten. Und werden manchmal aber auch dann für die zivile Rettung eingesetzt. Aber wenn jetzt so ein SAR-Hubschrauber-Team, wenn die einen Einsatzbefehl bekommen, irgendwo abgestürztes Flugzeug, notgelandetes Flugzeug, dann wird sich dieser Pilot, der diesen Hubschrauber fliegen soll, sicherlich nicht damit aufhalten, irgendeiner alten Dame noch den Einkauf nach Hause zu tragen. Obwohl das grundsätzlich eine gute Sache wäre, der alten Dame zu helfen, aber dieser Pilot hat einen anderen Auftrag. Der hat einen Auftrag, zu suchen und zu retten. Und genau so hatte auch Jesus den Auftrag, zu suchen und zu retten. Und diesem Auftrag hat er alles andere untergeordnet. Und im Vers 15, da versucht er es den Umstehenden auch noch deutlicher zu machen, indem er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Der Überfluss, der hält uns nicht am Leben. Und ich denke, diese Aussage, die würden wir alle unterstreichen oder würden wir unterschreiben. Natürlich ist nicht der Überfluss, der uns am Leben hält. Das weiß ich doch, ganz klar. Aber unser Leben spricht leider oft eine andere Sprache. Da häufen wir dann doch eher an, anstatt abzugeben. Oder wir klammern fest, anstatt loszulassen. Und wir streben nach immer mehr. Und Andreas Fett hat mal ein Gedicht geschrieben, das heißt Baal 2007. Die Jugendlichen kennen es schon, bitte verzeiht mir. Ich zitiere nur einen kurzen Vers davon. Da heißt es, schreibt er, will ich billig kaufen, leasen, leider weiter in den Miesen. Kaufrausch, Umtausch, Protz und Prahl, rate mal, was ist dein Baal? Also, was ist dein Götze, an was hängst du dein Herz, was ist dir wichtig? Und bei vielen Menschen ist es wirklich die Habgier und vielleicht bei dir auch. Und die Werbung, die Werbeindustrie, die nutzt unsere Habgier ziemlich gut aus, ziemlich gekonnt. Heute kaufen, erst in 100 Tagen zahlen. Und Finanzierung und Ratenkauf ist ziemlich an der Tagesordnung mittlerweile. Vor 20 Jahren wurde man zumindest noch in Württemberg dumm angeschaut, wenn man ein Auto auf Pump gekauft hat, also finanziert hat. Und heute, da wird man eher dumm angeschaut, wenn man es nicht auf Pump kauft, nicht finanziert. Warum sollte ich auch auf was sparen, was ich heute schon haben kann und erst übermorgen bezahlen muss? Oder später einfach nach und nach abbezahle? Und da sehen wir unsere Habgier, die spielt den Leuten, die gerne Geld verdienen, spielt sie ziemlich gut in die Hände. Und Jesus sagt hier, hütet euch vor der Habgier. Das macht doch nicht euer Leben aus. Und trotzdem hängen wir uns oft irgendwie dran. Trotzdem haben wir diese Habgier im Leben und definieren uns oft über unseren Besitz. Und der Philosoph Erich Fromm, der hat eine sehr tiefgründige Frage gestellt. Er fragt, wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe? Muss man zweimal anhören, um es wirklich zu verstehen. Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe? Also wenn ich mich über das definiere, was ich habe, was ich besitze, und dann aber das verliere, was ich habe, wer bin ich denn dann noch? Könnte jemand sagen, ich bin Profifußballer, weil ich habe das Talent, gut Fußball zu spielen. Aber was passiert, wenn dieser Profifußballer bei einem Autounfall beide Beine verliert? Wer ist er noch? Dann ist er kein Profifußballer mehr, weil er nicht mehr Fußball spielen kann, offensichtlich. Oder wer bin ich, wenn ich meinen Beruf verliere? Jetzt sagst du, ja gut, meinen Beruf, den mache ich halt zu meinem Geld verdienen. Aber dann definierst du dich vielleicht über andere Dinge. Vielleicht bist du Ehemann oder Ehefrau, Vater oder Mutter. Und wer bist du noch, wenn du, was Gott wirklich verhindern möge, was ich nicht hoffe, aber wenn du deine Lieben verlieren solltest, wer bist du dann noch? Wer bist du, wenn deine ganzen Schalen weg sind? Das ist eine wirklich tiefgründige Frage, über die es sich lohnt nachzudenken. Über was definiere ich mich denn? Im Text hier geht es um die Habgier in unserem Bibeltext. Und das verdeutlicht Jesus nochmal mit diesem Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der für sich selbst Schätze gesammelt hat. Der reich war, weil er viele Vorräte hatte. Und der aber wegen diesem ganzen Reichtum Gott vergessen hat. Und zu ihm sagt Gott, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Search and Rescue, Suche und Rettung, das waren die Dinge, die Jesus wichtig waren und die auch uns wichtig sein sollten. Wir kommen zum zweiten Punkt, der heißt Sorgen oder Vertrauen. Und Jesus stellt uns in Vers 22 eine ganz radikal andere Denkweise vor, als es der reiche Kornbauer hatte oder als es unsere Gesellschaft versucht, uns aufzudiktieren. Da sagt er, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Also völliges Kontrastprogramm zu unserer Konsumgesellschaft, in der sich ganz viel um Kleidung und Nahrung dreht. Jetzt geht es ja wieder auf Weihnachten zu. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, man kann wieder Lebkuchen und sowas kaufen bei den Discountern. Und bald kommen wieder die Aldi- und Lidl-Prospekte. in denen dann alle möglichen kulinarischen Höhepunkte angepriesen werden, Luxus für alle, Hirschragout aus Neuseeland und was weiß ich, Leberpastete aus Polen und alles Mögliche, was man sich dann auf einmal wieder kaufen kann. Es dreht sich in unserer Welt ganz viel um Essen und ganz viel um Kleidung. Aber unser Leben hängt eben nicht von der Nahrung ab, die wir zu uns nehmen, sondern sie hängt ab, unser Leben hängt ab von der Gnade Gottes. Dass wir heute Morgen aufstehen konnten, ist einfach nur Gnade Gottes. Und dass unser Herz noch schlägt, ist Gnade Gottes. Dass wir überhaupt leben, ist Gnade Gottes. Und gerade wenn man noch jünger ist, dann ist einem das gar nicht unbedingt so bewusst. Da jammert man vielleicht noch eher, wenn man älter wird. Gut, bis 18, da ist das Älterwerden noch interessant, weil ab 18 darf man dann Auto fahren. Aber dann nach 18 verliert es mehr und mehr seinen Reiz, das Älterwerden. Da sagen dann 20-Jährige, jetzt gehe ich auf die 30 zu. Und dann tatsächlich 30 zu werden, ist für den einen oder anderen schon eine harte Nuss. Aber, und das müssen wir uns vor Augen halten, viele Menschen, die wurden nie 30 Jahre alt. Eine Generation unserer Väter, Großväter oder Urgroßväter sind viele junge Männer niemals 30 geworden, weil sie auf irgendeinem Schlachtfeld gefallen sind. Mit 18, 19, 20. Ein junges Leben einfach ausgehaucht, sinnlos. In Mali, in Afrika, stirbt jedes 10. Kind im Alter von unter einem Jahr. Und in Deutschland kamen im Jahr 2015 auf 738.000 geborene Kinder 99.200 Abtreibungen. Das heißt, in Deutschland darf fast jedes 8. gezeugte Kind nie das Licht der Welt erblicken. Also das Leben an sich ist schon ein Wunder. Und dass wir leben, ist auch ein Wunder und Gnade Gottes. So sollte man das Leben sehen. Jesus sagt, dass der Leib ist auch mehr als die Kleidung. Also mehr als nur das Äußerliche. Unser Leib ist ein richtiges Kunstwerk Gottes. Schon allein die Informationsmenge, die in einer einzigen Zelle steckt, wenn man die in Taschenbücher schreiben würde, wo jedes Taschenbuch 160 Seiten hat, bräuchte man knapp 12.000 Stück. Die Informationsmenge in einer einzigen menschlichen Zelle, die wir mit dem bloßen Auge nicht mal sehen, da steckt so viel Information drin, wie man in fast 12.000 Taschenbücher schreiben müsste mit je 160 Seiten. Und trotzdem, obwohl wir so ein Wunderwerk vor uns haben und darüber staunen könnten und eigentlich wissen, dass der Leib mehr ist als die Kleidung, als das Äußere, legen wir trotzdem so viel Wert auf das Äußere. Ich zitiere nochmal kurz Andreas Fett, schreibt weiter, Wellness, Fitness, Coolness auch, Bizeps, Trizeps, Waschbrettbauch, Turnschuh, Tattoo, Körperkult, außen Schönheit, innen Schuld. Wir betonen also das Äußere, und wir vernachlässigen das Innere. Aber als Christen, da können wir uns nicht nur darüber freuen, dass Gott uns so genial geschaffen hat und dass da so viel Information in uns drinsteckt und wenn man den Körper genauer anschaut, das sind ja so viele Dinge, über die man sich freuen kann und wundern kann. Sondern als Christen können wir uns auch noch darüber freuen, dass in unserem Leib Gott, der Heilige Geist, wohnt. Dass dieser unglaublich kreative und wunderbare Schöpfer durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Dass er sich so klein macht, um bei uns zu wohnen. Das ist doch was total Faszinierendes. Und wenn wir das wirklich glauben, dann soll es doch eigentlich unser Bestreben sein, mehr Wert auf das Innere als auf das Äußere zu legen. Mehr Wert auf innere Schönheit als auf Äußere. Jesus geht dann weiter und erzählt das Beispiel von den Raben. Sagt, die säen nicht, die ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Wenn ich nur einen einzigen Tag lang alle Raben der Welt füttern müsste, dann würde ich danach bis zum Hals in Schulden stecken. Aber für Gott ist es überhaupt kein Problem, alle Raben und alle Vögel der Welt jeden Tag zu versorgen. Heißt es dann, dass wir vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen, dass wir gar nicht mehr arbeiten sollen? Das heißt sicherlich nicht. Die Raben, die sitzen auch nicht nur auf dem Ast irgendwo und warten, bis ihnen das Schnitzel in Maul fliegt, in Schnabel fliegt, sondern sie suchen aktiv nach ihrer Nahrung. Aber sie machen sich heute keine Sorgen darum, was werde ich nur morgen essen, kriege ich morgen wieder was. Sondern sie leben in der Abhängigkeit von Gott. Auch wenn ihnen das vielleicht oder sicherlich gar nicht bewusst ist, aber sie werden versorgt von Gott, jeden Tag neu. Und diese Abhängigkeit von Gott, das sollen wir auch leben. Das ist das Beispiel, das Jesus hier gibt. Wir sollen zwar arbeiten, aber nicht für noch mehr Luxus, sondern für unser täglich Brot. William MacDonald schreibt dazu Folgendes: Die Tatsache, dass sie, also die Raben, nicht säen noch ernten, sollte nicht bis zu der Lehre ausgedehnt werden, dass die Menschen sich keinen weltlichen Arbeiten mehr zuwenden dürfen. Es bedeutet nur, dass Gott die Bedürfnisse derjenigen kennt, die er geschaffen hat. Er wird sie versorgen, wenn sie in Abhängigkeit von ihm leben. Wenn Gott die Raben ernährt, wie viel mehr wird er jenen Speise geben, die er geschaffen, aus Gnade errettet und zu seinen Dienern berufen hat? Die Raben haben keine Scheunen und Vorratskammern, und doch sorgt Gott jeden Tag für sie. Warum sollten wir dann unser Leben damit verbringen, größere Scheunen und Vorratshäuser zu bauen? Natürlich dürfen wir Vorräte anlegen. Es ist auch weise, Vorräte anzulegen. Heißt ja auch in den Sprüchen, geh hin zur Ameise, du Fauler, und sie arbeitet und legt Vorräte auch für den Winter an. Das dürfen wir auch machen. Aber wir dürfen diese Vorräte nicht mit dem Ziel anlegen, von Gott unabhängig werden zu wollen. Und wenn wir oder wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann hat vielleicht manches in deinem Leben doch das geheime Ziel, von Gott irgendwie unabhängig zu werden. Mir wurde es bei mir im Leben vor kurzem bewusst, da habe ich bei so einem Gewinnspiel teilgenommen, das in irgendeinem Prospekt drin stand, konnte man, was weiß ich, 35.000 Euro, glaube ich, gewinnen. Ich habe gedacht, ach, das wär's doch. Aber ich wollte das Geld nicht, um es alles zu spenden, gebe ich ehrlich zu, sondern ich wollte es, um mir selbstständig was kaufen zu können, ohne Gott davor um Erlaubnis fragen zu müssen. Ohne von ihm in diesem Punkt abhängig zu sein. Und dabei ist es die größte Dummheit, die wir machen können, danach zu streben, von Gott unabhängig zu werden. Wir werden sowieso nie werden. Aber wenn Gott schon die Raben versorgt, wie viel mehr wird er dann uns das geben, was wir brauchen, wo er uns doch mit dem Blut seines einzigen Sohnes erkauft hat. Denk mal drüber nach, ob es bei dir im Leben auch sowas gibt, wo du das geheime Ziel dahinter verfolgst, was du dir vielleicht selber nicht mal eingestehen würdest, von Gott unabhängig zu werden. Nicht mehr in dieser Abhängigkeit von Gott leben zu müssen. Dabei ist es was Wunderbares, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Die Sorgen bringen uns nicht weiter. Sie verlängern unser Leben um keine einzige Sekunde. Interessant finde ich, dass die Heilige Schrift dieses dem Leben etwas hinzufügen als das Geringste bezeichnet. Also wenn ihr nicht mal das Geringste vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Weil seit langem oder vielleicht sogar schon seit es die Menschheit überhaupt gibt, da versuchen die Menschen länger zu leben. Und man unternimmt die größten Anstrengungen, um ein paar Jahre Leben mehr rauszuschlagen. Und trotzdem hat sich an der biblischen Wahrheit aus Psalm 90, Vers 10 nichts geändert, wo steht, das Menschenleben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag 2012 in Deutschland bei 80,89 Jahren. Natürlich werden manche älter, aber auf die ganze Bevölkerung gesehen, hat die Bibel einfach recht. 70 bis 80 Jahre, das ist das normale Maß, was die Menschen alt werden. Danach ist aus, vorbei. Aber für Gott ist es überhaupt kein Problem, uns mehr Leben zu geben. Der König Hiskia durfte 15 Jahre länger leben. War für Gott keine Schwierigkeit, sein Leben zu verlängern. Aber wenn wir selbst es überhaupt nicht in der Hand haben, unser Leben irgendwie zu verlängern, und die Bibel sagt, es ist das Geringste, das Leben überhaupt mal zu verlängern, wir können uns ja noch so gesund ernähren. Wir können nur Bio-Produkte einkaufen. Wir können jeden Tag joggen gehen und unseren Körper fit halten und werden vielleicht dann doch mit 25 vom Auto überfahren. Wir halten unser Leben nicht in der Hand, wir haben es nicht in der Hand, dass wir länger leben. Warum machen wir uns dann überhaupt Sorgen um die Zukunft, die wir doch noch viel weniger beeinflussen können als unser eigenes Leben? Als weiteres Beispiel, da zeigt Jesus uns dann noch die Lilien, die von Gott so schön gemacht wurden, die Blumen auf dem Feld. Und Blumen sind ja noch abhängiger von Gott als die Raben. Sie stehen im Garten oder auf der Wiese und sie sind darauf angewiesen, dass alles, was sie zum Leben brauchen, zu ihnen kommt. Die Nährstoffe, das Wasser, die Sonne. Und wenn es eine Zeit lang trocken ist, dann können die Blumen nicht einfach ihre Wurzeln aus der Erde ziehen und zum nächsten Fluss gehen. Es funktioniert nicht. Sie sind auf Gedeih und Verderb Gott ausgeliefert. Und wenn ihr euch in der Natur so umschaut, bei den ganzen Pflanzen und Blumen, die wir da draußen so sehen, dann funktioniert es bei denen doch eigentlich ganz gut, oder? Von Gott abhängig zu sein. Was also hindert uns daran, Gott auch so völlig zu vertrauen? Oder ganz mal anders formuliert, was müsste geschehen, damit du dein Misstrauen gegenüber Gott aufgibst? Wird es vielleicht reichen, wenn er seinen eigenen Sohn für dich opfert? Das hat er schon getan. Er hat den Höchstpreis bezahlt und er hat sich als völlig vertrauenswürdig erwiesen. An Gott liegt es also nicht, dass wir ihm nicht vertrauen können. Und das macht die Auswahl dann ziemlich gering, beschränkt sie auf uns selbst. Was hält dich davon ab, Gott voll und ganz zu vertrauen? Dritter Punkt, Gottes Reich zuerst. Wenn wir dieses volle Vertrauen zu unserem Vater im Himmel haben, dann haben wir den Rücken frei und können uns ganz auf seinen Auftrag einlassen. Dann müssen und sollen uns die Sorgen des Alltags nicht mehr beschweren. Denn die Sorgen des Alltags, so haben wir es gelesen, das sind die Sorgen der unbekehrten Welt. Also, was werde ich essen, was werde ich trinken, was werde ich anziehen? Und als Gotteskinder dürfen wir davon frei sein. Das muss uns nicht ständig umtreiben. Uns soll nicht die Sorge um Essen und Trinken umtreiben, sondern die Sorge um das Reich Gottes. Jetzt könnte man vielleicht einwenden, ja, aber Jesus wurde doch selbst als Fresser und Weinsäufer bezeichnet, als Freund der Zöllner und Sünder. Und das stimmt. Jesus war kein Asket, der nur fastend und sich selbst kasteiend durch Israel gewandert ist, sondern er war ein Mann, der mitten im Leben stand. Er hat gegessen, er hat getrunken, er war sogar auf Hochzeitsfeiern dabei, so wie einige von uns gestern auch. Und er aß und trank mit Zöllnern und Sündern, in schlechter Gesellschaft, müsste man sagen. Aber er aß und trank mit Zöllnern und Sündern, weil er einen Auftrag hatte, weil er sie suchen und retten wollte. Was er getan hat, das hat er im Blick auf diesen Auftrag getan, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus hat genau das gelebt, was Paulus später aufgeschrieben hat in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und wenn es in deinem Leben Dinge gibt, die du nicht zu Gottes Ehre tun kannst, dann solltest du damit aufhören. Wir sollen alles diesem großen Ziel unterordnen, nach dem Reich Gottes zu trachten und unsere Zeit nicht mit irgendwelchen Unwesentlichkeiten verschwenden. Die einen und anderen von euch kennen Jim Elliot. Er war Missionar in Südamerika und wurde dort von Indianern, denen das Evangelium bringen wollte, umgebracht. Also, ja, so die ersten Kontakte zustande kamen, dachten die Indianer, das seien Feinde und haben sie umgebracht. Und er hat geschrieben, bevor er gestorben ist: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich wiederhole es nochmal zum Mitschreiben. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und so sollten wir auch die Aufforderung Jesu verstehen, zu verkaufen, was wir haben und davon Almosen zu geben. Wir sind nicht dumm, wenn wir das machen, sondern wir investieren in Schätze, die ewig halten. Eine ewig sichere Anlage mit ewig guter Dividende. Was hindert uns daran, so zu investieren? Hängen wir vielleicht doch ein bisschen mehr an unserem Besitz, als wir es uns selbst einzugestehen bereit sind? Natürlich wäre es auch nicht richtig, jetzt einfach alles abzugeben und anderen dafür auf der Tasche zu liegen. In Epheser 4, Vers 28 steht dazu: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Abgeben. Sich selber versorgen und abgeben. Nicht sich selber versorgen und anhäufen. Wir sollen arbeiten, um uns selbst zu versorgen und um abgeben zu können. Und grundsätzlich sollte uns kein Besitz so wichtig sein, dass wir nicht bereit wären, ihn aufzugeben, wenn der Herr es von uns möchte. Ich denke an die Freunde von Anne und Andi Stücher, die vor einiger Zeit da waren, die bei diesem Dios Pisoyana in Peru mitarbeiten, bei diesem Krankenhaus, die ihr Haus verkauft haben und dorthin gereist sind. Die haben ja, sind nicht an ihrem Haus gehangen und haben es einfach verkauft und sind ausgereist nach Peru, um dort mitzuarbeiten. Das hat mich beeindruckt damals, dieses Nicht-Gebunden-Sein an diesen materiellen Besitz. Und dann steht in Vers 34 noch dieser ganz schwer verdauliche Satz, wo es heißt: Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also es heißt nicht, passt auf, dass ihr euer Herz nicht an euren Schatz hängt, sondern es ist ein Automatismus. Da, wo der Schatz ist, da ist auch das Herz. Also müssen wir uns fragen, was ist denn unser Schatz? Wofür schlägt dein Herz? Für Gottes Sache? Oder hat sich irgendwas zwischen dich und deinem Herrn drängen können? Nichts und niemand ist wunderbarer als Jesus und nichts und niemand sollte zwischen dir und ihm stehen. Ich fasse noch einmal zusammen. Jesus selbst war auf einer Search and Rescue Mission auf der Erde unterwegs. Suchen und retten. Und jetzt hat er die weitere Durchführung dieser Mission, hat er uns anvertraut, als seinen Stellvertretern hier. Und er ist bereit, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Wir müssen ihm nur vertrauen und unsere eigenen Sicherheiten loslassen. Was hält dich davon ab, ihm voll und ganz zu vertrauen? Amen.